Schnitttechnik ist so, ne, Thema. Nein, aber... Bevor ich mich jetzt hier falsch mache.
Alles auf Band. Moin Moin und herzlich willkommen zu Filmpalava. Wir sprechen heute mal ein bisschen über Schnitttechnik. Wünschen euch viel Spaß dabei und Intro ab.
Okay, let's face facts. I know what you're thinking. But it doesn't make any sense.
You're safer here than any place else. Now just lock yourself in and keep quiet.
Just listen.
Willkommen, willkommen. Heute Thematik Schnitttechnik. Ich gucke in die grinsenden Gesichter zweier Topfitter-Experten. Endlich wieder mit dabei, Marcel. Alles fit.
Alles so wie. So wie du wie.
So wie du wie vorbereitet.
So wie du wie vorbereitet.
Wir können fast direkt reinstarten.
So wie du wie fit.
Wie immer.
Das wie immer. Ja.
Und wie immer dabei ist der Niklas.
Das ist korrekt, Tobi.
Sehr schön. Auch bei dir alles fit.
Ich glaube, bei mir ist es fitter als bei euch beiden. So, wenn ich so sehe, wie ihr hier auf meiner Couch vergammelt nebeneinander.
Ich weiß nicht, ich glaube, das ist keine gewagte Aussage.
Wir akzeptieren, ja. Ja, wie wir festgestellt haben, Schnitttechnik machen wir heute. Und ja, Marcel, möchtest du mal einsteigen in die Thematik? Was heißt Schnitttechnik? Worum geht es da grob?
Jetzt hast du mich aber überrumpelt.
Ja.
Ja, Schnitttechnik, also.
Ja, Marcel, da also, muss man auch mal den Döner aus der Hand legen. Muss man
den Döner aus der Hand legen und sich mal kurz Gedanken machen.
Sich aufrecht hinsetzen.
Also erstmal Schnitttechnik. Tatsächlich habe ich direkt einen witzigen Fakt. Und zwar in den ersten Filmen, so von 1895 ungefähr, da gab es erstmal noch gar keinen Schnitt. So, da war nämlich Film erstmal nur eine Kamera, die irgendwo stand, was am Stück aufgenommen hat. Und das hat man 1:1 so wieder gegeben,
abgespielt,
wie es aufgezeichnet wurde. Und ja, dann kam man halt irgendwann auf die Idee, ja, man könnte ja im Prinzip mehrere Bilder aneinander pappen und verschiedene Dinge erzählen mit verschiedenen Orten. Und so entstand der Schnitt, ist tatsächlich so.
Super.
Klingt vielleicht lapidar, aber das war eigentlich der Gedanke dahinter. So ist es zumindest entstanden. Und ja, heutzutage, ich meine, gerade in Actionfilmen oder sowas hat man ja quasi ein Schnittbildgewitter mittlerweile. Also das hat sich ja auch in die Richtung auf jeden Fall krass verstärkt. Und ja.
Es gibt ja die berühmte Szene, ich glaube, es ist aus irgendeinem der Taken-Filme mit
96 Hours.
Oder 96 Hours?
Ja, also ist das Gleiche. Ich glaube, nur Taken heißt auch.
Aber auf jeden Fall springt der Liam Neeson über einen Zaun und die schneiden irgendwie 60 Mal oder sowas dabei. Also es ist komplett crazy. Also wirklich eine ganz einfache Sequenz, wo der einfach nur über so einen 1 Meter hohen Zaun springt und aus 7 oder 8 verschiedenen Kamerawinkeln schneiden die dabei 20 Mal. Also
ja, das ist wie gesagt gerade bei Actionfilmen halt richtig krass geworden. So,
krass heißt zu viel für dich?
Heißt teilweise schon, ja. Also, das ist, glaube ich, ich komme mal wieder auf das zurück, was ich besonders gerne mag, nämlich Breaking Bad. Ich glaube, das ist das, was da so zum Beispiel auch die Gemüter scheidet. Das ist gar nicht der Inhalt von der Serie, sondern ich glaube, bei Breaking Bad macht ganz viel aus, zum Beispiel die Schnitttechnik. Und dass viele heutzutage es eben gewohnt sind, dass sie dieses Blitzlichtgewitter quasi haben. Aufgrund, so wie die Filme halt heutzutage angelegt sind, da wird halt viel geschnitten.
Mhm.
Und wenn sich ein Film dann auf einmal quasi Zeit lässt und Bilder stehen lässt, wird es für viele schnell zu langweilig. Das ist ja auch das bei ganz vielen YouTubern und so weiter, wenn du mal dir da ein paar Videos von anguckst, da sind keine Pausen. Die schneiden Wort an Wort an Wort an Wort.
Ja.
Das geht wirklich so zack, 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 zack. Da muss immer Tempo dabei sein. Das heißt, so die ganze Generation, die jetzt auch so mit uns und nach uns kommt, die kennen das gar nicht mehr anders. Die kennen nur dieses Tempo an Schnittbildern. Und deswegen, glaube ich, irritiert das viele oder finden es viele zu langweilig, wenn du ein Bild mal stehen lässt und nicht schneidest, was ich eigentlich schade finde.
Aber ich glaube, das nimmt schon wieder ab, oder? So gefühlt. Also es gab so eine Zeit, so vor 3-4 Jahren, da war wirklich jedes YouTube-Video nur Jump Cuts und die ganze Zeit haben die diese Vorsprünge immer gemacht, um die Pausen zu überbrücken. Gefühlt aus meiner Perspektive hat das ein bisschen abgenommen, auf YouTube zumindest. Aber mag auch sein, dass ich nicht mehr die Kanäle gucke, wo sowas gemacht wird.
Ja, ich wollte sagen, ich kenne halt auch, ich bin jetzt auch nicht so der krasse YouTube-Experte, aber ich weiß nur so von den Paaren, die Handvoll, die ich da jetzt kenne, dass sie das auf jeden Fall schon tendenziell so machen. Also, wie gesagt, gerade wenn die eben irgendwas aufnehmen oder irgendwas kommentieren, dann hast du immer, der bringt einen Satz zu Ende und da wäre halt die natürliche Pause, die Redepause und die wird einfach rausgeschnitten. Das kommt direkt der nächste Satz und dann.
Ja. Hält halt die Spannung, sag ich mal.
Ja, ja, genau. Es fällt halt nie ab. Du hast halt permanent dieses Level. Ja. Und das ist halt beim Film, also wie gesagt, gerade im Genre Action, glaube ich, ist es am extremsten, wo das halt auch gewollt ist, dass du die ganze Zeit dieses Tempo einfach hast.
Genau, ja. Also ich sag mal, der Schnitt unterstützt ja sozusagen diese Spannung und die Action da. Ich finde es aber auch teilweise, ehrlich gesagt, gibt da so ein paar Filme, die finde ich einfach irgendwann zu anstrengend. Da bist du dann so mitten im Getümmel, die Kamera ist auch super nah drauf, Schnitt, Schnitt, Schnitt.
Und am besten noch mit Shaky Cam dabei.
Ja, die und das am besten. Und dass du dann irgendwie auch so, sag ich mal, Kampfsequenzen überhaupt nicht mehr wirklich mitbekommst, außer dass du irgendwie Chaos siehst. Was natürlich teilweise gewollt ist, aber ich finde es eher unangenehm.
Ich habe das so gehasst bei den Bourne-Filmen. Bei der Bourne-Trilogie. Da war das so extrem, diese Shaky Cam mit Schnitten, du hast gar nichts mehr gerafft. Wirklich. Und das fand ich so schade, weil ich glaube ehrlich gesagt, dass die Kampfszenen sogar gut choreografiert waren und mit Sicherheit richtig was hergemacht haben. Ja. Aber ich finde, man hat davon gar nichts mitbekommen. Es war total verschenkt.
Ja, das stimmt, ja. Man hatte immer das Gefühl, okay, ihr habt die geschnitten, damit man nicht sieht, dass der Schauspieler einen anderen Schauspieler nicht wirklich geschlagen hat. Und das sind immer.
Das ist immer schade, wenn man das machen muss, ja.
Ja, genau. Mhm. Dann lieber draufhalten und super gut choreografierte Kampfszenen sich angucken, die dann auch richtig Laune machen.
Sehe ich ähnlich, ja.
Ich finde, das Spannende bei Schnitt ist eigentlich, das ist was, das hat einen erheblichen Einfluss auf den Film, aber was kaum jemand bewusst wahrnimmt.
Ja. Ja. So, wäre meine nächste Frage gewesen, seit wann ihr, sag ich mal, auf den Schnitt geachtet habt. Weil ich finde jetzt, wenn man mehr drauf achtet, also ich achte mehr und mehr drauf, aber wann hat man damit angefangen?
Ich glaube, bei mir kam es tatsächlich einfach über die Ausbildung, so dass wir uns halt wirklich damit auseinandergesetzt haben, wie ist Film aufgebaut, wie funktioniert Film, was steckt dahinter. Da haben wir es ja einfach mal ein bisschen auf theoretischer Ebene behandelt. So. Und dann redest du natürlich auch über das Thema Schnitt. Und dann fängst du halt an, darauf zu achten. Und dann merkst du, ja krass, das ist wirklich enorm, was das für einen Stellenwert eigentlich im Film hat. Mhm. Ohne, dass man es so direkt mitbekommt eigentlich.
So, ich würde auch sagen, dass Schnitt ist so eine typische Disziplin. Darauf achten Leute, die irgendwann sehr viele Filme geguckt haben und irgendwann anfangen, so ein bisschen tiefer in die Technik auch reinzugehen und zu gucken, so ja, wo sind denn die Unterschiede zwischen schlechten und guten Filmen? Und die findest du oft halt im Schnitt zum Beispiel. Und das ist halt so das Typisches, wo auch, ich sag mal, oft Leute, die jetzt nicht so viele Filme gucken, sagen so, irgendwas war seltsam an dem Film. Und oft ist das, weil die schlecht geschnitten sind. Oder die Schnitte offensichtlich sind, obwohl sie nicht offensichtlich sein sollten oder sowas. Das ist so eine typische Disziplin tatsächlich von Filme machen, die so gute von schlechten Produktionen unterscheiden kann.
Mhm. Man sagt ja auch, der fertige Film entsteht im Schnitt. Also, genau. Das Endprodukt entsteht eigentlich erst im Schnitt. Du kannst im Schnitt den Film ganz anders,
also du brauchst es laufen lassen. Ja. Genau. Du brauchst das Material, aber wie du es zusammenschneidest,
richtig, kann alles ändern. Teilweise enorm viel an der Aussagekraft und auch am Inhalt.
Ist ja auch kein Wunder, dass es so viele Director's Cuts gibt von irgendwelchen Filmen. Oder es gibt Filme, wo die ganze Story sich halb geändert hat, weil über die Jahre verschiedene Schnitte veröffentlicht wurden. Bestes Beispiel dafür ist der alte Blade Runner. Da gibt es insgesamt, glaube ich, 4 oder 5 offizielle Schnitte und die sind teilweise storymäßig wirklich unterschiedlich.
Echt?
Ja, das ist komplett crazy. Das, und dann jetzt der letzte Schnitt, den man aktuell guckt, der ist auch wirklich der beste, gefühlt, finde ich. Mhm. Aber früher waren dann noch am Ende so andere Szenen dabei, wo du dann wirklich, und die Farbgebung war ein bisschen anders und das macht so viel aus. Das ist super crazy.
Ja. Hast du die alle gesehen?
Nicht alle, aber ich habe den alten gesehen. Und habt ihr den Blade Runner gerade im Kopf, grob?
Ja, grob.
Ja, aber der endet ja auch sehr düster, so. Also so mit sehr düsteren Farben und so weiter. Und der alte Schnitt endet so, dass die mit einem Auto aus der Stadt herausfahren ins Grüne. Und dann kommt so eine Overdub-Voice von dem Harrison Ford, wie der noch erklärt, wie dir dann das schöne Leben weitergeht und sowas. Was überhaupt nicht zu dem Film passt.
Also, Happy End-mäßig eher.
Ja, nicht ganz Happy End, aber trotzdem so stimmungsmäßig halt. Also man hat dann das Gefühl, okay, die wollen am Ende dieser ganzen Sache so einen Updrift geben, also so ein bisschen, dass man mit einem guten Gefühl aus dem Kino rausgeht, genau. Und das hat der neue Schnitt halt gar nicht, ne? Ja. Also da gehst du ja halbwegs deprimiert raus und denkst so, ja. Aber das ist auch alles im Schnitt entstanden.
Ja, muss man ja auch sagen, im Schnitt wird ja auch überhaupt erst entschieden, welche Szenen genommen werden und welche nicht. Also auch das, du drehst ja viel mehr, als im fertigen Film dann ist. Und ganz oft werden ja bestimmte Szenen dann am Ende im Schnitt, weil man im Schnitt merkt, und die Szene passt irgendwie nicht in den Drive, komplett rausgenommen beispielsweise. Mhm. Also es...
Ich würde auch sagen, dass Schnitttechnik, genau, bei den meisten kommt das gar nicht an, aber ist unterbewertet, sage ich mal. Mhm. Ja, doch
unterbewertet. Doch unterbewertet,
ja. Ich finde, da passiert auch relativ viel mit. Bringt euch das raus, wenn ihr auf sowas achtet mittlerweile?
Manchmal, ich habe so Momente bei guten Sachen, wo ich denke, oh, der Schnitt war jetzt aber richtig nice.
Genau,
wenn sie das so in seiner Bewegung oder sowas so perfekt den Übergang machen oder irgendwas so super smooth oder das sieht wunderschön aus von dem Aufbau der Szene. Also wenn so ähnliche geometrische Formen oder sowas verwendet werden oder so, da denkst du halt so, boah, da hat der Cutter sich aber selbst auf die Schulter geklopft, ey.
Ja.
Und dann fällt einem das positiv auf. Negativ fällt das einem auf, finde ich, wenn du dadurch Kontinuität verlierst oder du wirst in der Story unterbrochen oder sowas. Das gibt's halt beides. Aber also bei professionellen Produktionen, man muss ja sagen, es gibt einfach auch professionelle Cutter, die das super machen. So, und wenn, ich sag mal, sobald eine Produktion ein gewisses Level erreicht hat, die ganz groben Fehler passieren dann eigentlich nicht mehr. Dann passiert nur noch sowas, dass so viel zu viele Schnitte gemacht werden und das halt so in diese Geschmäcker geht, sage ich mal, wo du sagst, nee, das ist mir zu viel, das ist mir zu anstrengend.
Mhm. Ja. Ja, das stimmt. Spannend ist auch, dass manchmal tatsächlich ja sogar, also wenn wir jetzt immer sagen, das entsteht alles im Nachhinein und so, ja, aber manche Sachen sind ja schon auch geplant. Also es gibt ja schon auch bestimmte Schnittübergänge, die stehen auch schon im Drehbuch drin. Da steht dann schon drin, wir gehen mit einer Nahe auf diesem Teller raus und starten dann mit dem Übergang auf die Sonne, weil beides runde Formen sind, da wird es 1:1 angepasst. Also manchmal wird das auch schon im Vorhinein geplant, wie halt bestimmte Übergänge sein sollen.
Das wäre übrigens der Formcut.
Der Formcut, ja, Form-Cut, guck mal. Ja. Genau. Und das steht dann tatsächlich auch oftmals schon im Drehbuch. Das wird dann nicht, ich meine, das kannst du auch nicht spontan machen. Das musst du ja entsprechend von der Einstellung her vorbereiten, dass es dann auch passt. Ja, also so gesehen nicht immer alles nur ganz spontan. Aber der Großteil wahrscheinlich schon. Ich würde mal gerne über ein paar Filme vielleicht, also wir hatten jetzt schon Blade Runner, finde ich das auch so ein super Beispiel. Dann gibt es natürlich das Extrembeispiel Victoria, der eben komplett ohne Schnitt auskommt.
Mhm. Hatten wir, glaube ich, auch schon öfter mal besprochen.
Genau, hatten wir, glaube ich, schon ein paar Mal schon dabei gehabt. Und ist ja auch faszinierend, weil das ist natürlich von der Technik, die dahinter steckt, nochmal extremst anspruchsvoll. Du machst im Prinzip ein Theaterstück, aber als Film. Und das kannst du halt nicht vergleichen. Du hast halt zig Leute, die da die ganze Zeit mitlaufen müssen. So viele technische Hindernisse, die du überwinden musst. Ja. Die steigen ja teilweise aufs Dach durch kleine Luken und in eine Disco und da raus. Also allein Ton und kameratechnisch.
Und wie riesig das Setting ist, sag ich mal.
Und wie riesig, genau. Und das muss ja alles auch getimed sein. Dann kommt irgendwann ein Auto vorbei oder ein Fußgängerkreuz.
Oder das Licht.
Oder das Licht.
Ja. So Riesenthema, glaube ich.
Ist ja der helle Wahnsinn, wie du das alles timen musst. So. Und das, ich meine, die haben den Film, glaube ich, 3-mal insgesamt aufgenommen. Weil du musst halt jedes Mal diese...
Ich finde 3 wenig.
Eine Stunde
45 aufnehmen. Ich hätte jetzt ehrlich gedacht, also hätte ich geraten, hätte ich gesagt, dafür brauchst du mindestens über 10 Anläufe.
Ja gut, die werden es ja wahrscheinlich ein paar Mal geprobt haben. Also
definitiv.
Es sind halt 3 Schmidtschnitte.
Ja, aber ich finde es trotzdem...
Ja, ist nicht so viel, das stimmt, ja.
Ach stimmt, es kann natürlich sein, dass die vorher quasi so Versuchs-Cuts gemacht haben, also dass sie so die Szenen gedreht haben und dann guckt, okay, wie machen wir das hier und sowas, das wird alles so viel Zeit gekostet haben. Wahrscheinlich waren es nur 3 komplette Versuche, wo sie vorher schon sehr viel Arbeit in die Vorbereitung gesteckt haben.
Wahrscheinlich.
Weil sonst wäre 3 für mich auch super wenig, weil dann denkst du auch so, okay, dann habt ihr quasi 6 Stunden nur gefilmt. Quasi, weil 3-mal die 2 Stunden vom Film, aber das wird nicht so sein. Also die werden vorher alles ausprobiert haben, wie können wir die Übergänge machen, wo gehst du lang? Und
das wird richtig viel Vorarbeit
geben. Ja, das glaube ich auch.
Also ganz enorm.
Ich muss ehrlich sagen, da wäre ich irgendwie gerne mal so einen Tag besichtigen gekommen in der Planung, was die da alles für eine Höllenauflauf
machen. Und dann bist du den Tag besichtigen, ja, der Film ist jetzt fertig.
Das war's.
Du hast gerade den ganzen Film gesehen.
Ich finde es auch, also das Spannende dabei ist ja auch, dass die tatsächlich ja nicht getrickst haben. Es gibt ja auch Filme, da hast du das Gefühl, das ist eine lange Sequenz ohne Schnitt, aber sind Schnitte drin.
Ja,
so, die sind halt nur dann beim Übergang an der Mauer, wenn sich die Kamera einmal rumdreht, da ist dann der Schnitt versteckt.
Der Klassiker.
Genau, aber bei Victoria ist es halt tatsächlich so. Das ist tatsächlich One Cut, da ist kein getrickster Schnitt drin und das ist schon respektabel. Also.
Ich hätte dazu noch ein anderes cooles Beispiel. Ich kenne die Serie, kennt ihr Kidding, die Serie?
Nee.
Also ich auch nicht, aber es gibt eine so eine Szene, da haben die Das ist auch so ein One-Shot, aber das ist so ein Entwicklungs-One-Shot, wo die Kamera sich die ganze Zeit in einer Wohnung dreht. Also könnt ihr mal alle, auch wer da Bock hat, das zu gucken, einfach irgendwie One-Shot und Kidding eingeben bei YouTube, dann findet ihr das. Das ist irgendwie so eine 1,5-Minuten-Sequenz.
Ich glaube, ich kenne die. Ist das eine Frau?
Die da? Ja, genau. Das ist so eine Frau, die, sag ich mal, also sehr viel Zeit soll dadurch verstreichen, weil die entwickelt sich so und der Raum verändert sich nach und nach. Und du siehst dann in dem Video aber nice, die Originalsequenz, wie die Kamera sich immer im Kreis dreht. Und dann siehst du, was da im Hintergrund passiert. Wieder Leute, die Möbel umräumen, irgendwas reinräumen, Kleider werden umgezogen und alles. Richtig cool gemacht. Also so 1,5-Minuten-Ding.
Ja, klingt auch richtig nice.
Also One-Shot-Kidding, einfach mal irgendwie bei Google, YouTube gucken.
Da muss ich gerade an diesen One-Shot denken von diesem Überfall.
Ach schade, ich dachte, du redest vom Duschgel. Aber dann kommen wir zuerst zum Überfall.
Ja, es gibt auch da diesen, ich weiß nicht, wie das Video heißt leider, aber wo alles gefreezed ist. Ja. Da sind alle im Freeze, die komplette Szene ist im Freeze und die Kamera fährt von außen, wo das ist voll die Action im Bild. Also Polizistenschießerei, da sind so Clowns, die halt, ich glaube, es ist eine Bank oder sowas, halt überfallen. Und dann geht die Kamera rein und da prügeln sich welche, da fliegen welche übers Geländer, gerade in dem Augenblick. Die Kamera geht da drumherum, das sieht super nice aus.
Weißt du, wie die es gemacht haben?
Mega geil. Nee, ich weiß es tatsächlich nicht, nee.
Weil
also das war ultra. Es gibt so eine Technik, aber ich. Nee, da müsste ich jetzt nochmal mich selber reinlesen. Aber ich finde, es sieht überragend geil aus. Also du fährst halt durch diese komplette Szenerie von außen nach innen in die erste Etage, durchs Fenster wieder raus, an den Startpunkt irgendwann. Also das Geile ist, das Ding hat sogar noch eine Geschichte in sich. Weil du siehst am Anfang einen Polizisten und am Ende, obwohl alles steht, erzählt sich, dass der Polizist zu den Bankräubern gehört und quasi durchs Fenster geflohen ist. Und dann hat er in seiner Rücktasche oder sowas noch diese Clownsmaske drin. Mm. Und das ist halt richtig geil, weil du hast, obwohl alles steht, trotzdem noch eine Geschichte innerhalb dieser Szene.
Das ist cool, ist,
ja. Ja, es
kann wahrscheinlich auch empfehlen. Einfach
muss irgendwie,
Überfall,
ja, genau, Überfall, Freeze, das findest du auf jeden Fall. Und das lohnt sich echt. Das
mega cool.
Geht irgendwie auch nur ein paar Minuten, ist auch kein langes Ding. Ich fand's mega, als ich das erste Mal gesehen habe. Also,
was meinst du mit Duschgel?
Die Werbung von Old Spice.
Achso,
der Schwarze Spice, auf dem Pferd. Wo dann so ganz viele verschiedene Szenerien so durchgegangen werden. Und das ist auch ein One-Shot, sagt die gar
nicht. Da gibt es ja ganz viele von.
Ja, genau, Videos. Da gibt es ganz viele von. Die funktionieren auch so, dass da wurden nicht getrickst oder sowas, sondern die tatsächlich ziehen die so die Attrappen weg und schieben die dahinter und so weiter und so fort. Das gibt es auch so ein Making-of-Video von, das ist super crazy.
Und am Ende irgendwie in Now I'm Sitting on a Horse oder irgendwie sowas kommt. Das ist auch ganz lustig.
Also die Werbung von Old Spice kann man sich mal angucken, ist auch sehr lustig gemacht.
Definitiv.
Aber ich finde, das führt ganz gut zu einem anderen Thema, was mich da interessiert hätte, ist, wir reden jetzt nur von Schnitt. Ne, in der Tat, nicht von Editieren,
das wäre nochmal, klar, das ist halt alles die Post-Production sozusagen.
Ja, genau, weil das fließt ja manchmal auch ineinander so, also.
Ich sag mal für die Zuhörer, die keine Experten sind wie wir, was ist denn Schnitt und Editing, dass du den Unterschied hast?
Also ich würde sagen, Schnitt gehört zum Editing als eine Kategorie davon, aber unter Schnitt verstehe ich tatsächlich nur, dass man quasi zwei unabhängige oder zwei Bilder beziehungsweise Szenen nimmt und die aneinander schneidet. Also du nimmst halt zum Beispiel zwei Kameraperspektiven und schneidest die aneinander. Und editieren wäre zum Beispiel sowas wie Farbkorrektur oder du tust kleine Effekte da rein oder du machst zum Beispiel, wenn das Bild ein bisschen wackelt, du achtest darauf, dass das arretiert wird und so weiter.
Ist im Prinzip alles, was dann in Richtung Bildbearbeitung geht, würde ich sagen.
Genau, ja. Und
was ist mit, sag ich mal, Übergängen, wenn das eine so ein Fade in Black ist und aus? Ist das,
Das ist nämlich dann schon mehr Editing als Schnitt eigentlich so, weil du machst dann den Schnitt und dann tust du da einen Effekt drüber. Und deswegen ist das ja auch meistens die gleiche Person, die das beides macht. Also die heißen ja auch nicht Cutter wirklich, sondern Editor, die das.
Ja, macht ja auch Sinn.
Ja.
Also.
Und weil das ist wirklich schwer zu unterscheiden manchmal. Aber sind irgendwo dann doch zwei unterschiedliche Kategorien. So. Weil bei Breaking Bad zum Beispiel, um nochmal auf das zurückzukommen, das ist tatsächlich so, die Schnitts sind unglaublich langsam. Aber auch das Editing an sich ist unglaublich gut. Also so wie Breaking Bad hat ja so einen grünlich-gelblichen Flair. Und also ist einfach so cool kohärent gemacht und auch so einfach von den Übergängen her, wie die geplant sind und so weiter, dass es alles so perfekt passt. Ja. Also da greifen ganz viele Sachen eigentlich ineinander. Also das ist nicht nur, dass die da sehr lange die Kamera drauf gehalten haben.
So. Nee, auf jeden Fall. Ich habe noch einen Film, den vielleicht jetzt nicht so viele Leute kennen, den ich aber in der Hinsicht auch total empfehlen kann. Irreversible von Gaspar Noé. Kennt ihr den?
Nee. Der steht auf meiner Watchlist in der Kategorie so Klassiker, die man eigentlich gesehen haben muss.
Der steht da auch zurecht. Also der
stehen
Film...
Noch, stehen noch 2000 andere Filme.
Ja, ja, es gibt halt auch viel. Ne? So, es ist schwierig, da immer hinterher zu sein. Aber der beginnt total chaotisch. Also es ist tatsächlich so, das ist ein Film, der beginnt super hektisch, die Kamera ist super hektisch. Man muss die ersten 10 Minuten muss man durchhalten. Wirklich durchhalten. Es kommt direkt eine hammerhart brutale Szene, wo einer mit dem Feuerlöscher das Gesicht zertrümmert wird in so einer schwulen Disco. Es beginnt super krass, die Kamera dreht sich dabei die ganze Zeit rum. Das ist wirklich, der Anfang ist tough. So, da muss man einfach sagen, ich bleib jetzt mal dran. Und dann beruhigt er sich aber immer mehr. Quasi, der wird rückwärts erzählt. Das heißt, das Erste, was man sieht, ist das Ende des Films. Das ist so ein bisschen wie Memento vom Prinzip. Aber eben, und das ist halt auch das Interessante, der ganze Film hat, glaube ich, 5 oder 6 Schnitte.
Okay.
Alles andere sind immer so 15-minütige One-Shots. Ja. Und überragend mit Vincent Cassel ist der. Und es gibt da, glaube ich, somit die, also es ist nicht unbedingt die beste Werbung für den Film, aber da ist, glaube ich, somit die krasseste Vergewaltigungsszene drin, die man sich so vorstellen kann. Weil du hast eben so eine 15- bis 20-minütige Einstellung ohne Schnitt in so einer Unterführung, wo eine Frau eben von einem Typen vergewaltigt wird. Und du siehst das aus der Entfernung. Du bist so 20 Meter weg und bekommst es aber halt komplett mit. Komplett. Die komplette Entwicklung, wie das durchzieht, komplett. Wie der weggeht, wie die da liegen bleibt. Das siehst du halt 20 Minuten oder ich glaube eine Viertelstunde am Stück. Und das ist halt echt tough. Also,
boah, das glaube ich.
Das ist echt hart. Du denkst ja auch so, okay, das ist jetzt ein Film, wenn ich den jetzt mit meinen Eltern gucken würde, ist schwierig zu erklären, was das künstlerisch jetzt für einen Wert hat.
Schön fürs erste Date.
Aber ja, genau so. So gar nicht awkward oder so. Aber ich kann den nur extrem empfehlen. Diese 15- bis 20-minütigen Dinger, das ist auch teilweise eine Partyszene, wo es dann die Treppe raufgeht, wieder runtergeht in der Menge. Dann haben die eine Szene, wo die in die U-Bahn gehen, in die U-Bahn einsteigen, 2 Stationen fahren, wieder aussteigen, mit Leuten, die da drin sind. Alles ist in Bewegung, alles passiert parallel. Mega. Und dann auch der Film von den Dialogen her und so. Und das wirkt alles so natürlich, das ist so gut gespielt. Kann ich nur jedem empfehlen. Also wirklich.
Weißt du, von wann der ist? Ungefähr, ne?
Ich glaube, boah, der ist schon was älter auf jeden Fall. Vielleicht Anfang 2000er oder so.
Habe ich eine Frage. Ist das der gleiche Regisseur von Into the Void?
Ja, genau.
Okay, weil ich habe Into the Void gesehen und...
Der ist auch crazy.
Ja, der ist auch crazy. Und irgendwie hat es geklingelt, dass du gerade so das beschrieben hast und sowas. Und dann habe ich gedacht so, ja, das ist, war, glaube ich, der gleiche.
Ja, ist auch Gaspar Noé. Aber Into the Void fand ich noch viel abgedrehter. Also das ist viel... Oder ich sag mal so, Into the Void ist, glaube ich, sehr, sehr philosophisch. Ja, also. Und Irreversible ist nicht so philosophisch, der geht mehr auf das Offensichtlichere, sag ich mal. Aber
auch mutig, Into the Void, fand ich.
Ja, ja, absolut.
Also, und ultra krasser Anfang auch.
Ja, das. Und ich dachte bei Into the Void, 3-mal der Film wäre vorbei und er war es nicht.
Ja, das ist stimmt, der ist auch arschlang.
Ja, voll. Und wirklich, und es gab wirklich 2-3 Mal auf jeden Fall die Stelle, wo ich wirklich dachte, jetzt ist der Film zu Ende. Nein, ging dann noch eine halbe Stunde.
Vom gleichen Regisseur ist auch Climax. Ich habe ihn immer noch nicht gesehen, aber es ist so ein... Den halbwegs ich neuer, ich glaube von letztem Jahr oder so. Wurde jetzt mega oft mir empfohlen. Das ist ein richtiger Drogenfilm, aber super extrem auch. Deshalb habe ich gerade das Gefühl, vielleicht macht er viele extreme Filme.
Ja, scheint
in
so, ja.
Hinsicht.
Also wie spricht man denn genau aus? Gaspar Noé?
Gaspar Noé.
Gaspar Noé.
Ja.
Also offensichtlich Franzose?
Das habe ich jetzt nicht recherchiert, ich denke mal, ja.
Klingt
das
sehr
weiß ich weiß nicht, wo er herkommt.
Okay.
Immer dieser Franzose.
Was für ein Landsmann, der ist.
Also,
die Franzosen.
Irreversible.
Aber es würde Sinn machen, Franzose mit Vincent Cassel und so.
Ja, stimmt.
Wahrscheinlich schon, ja. Ja, aber Irreversible, also muss man gucken, wenn man den Kopf dafür hat. Also man guckt sich dann wirklich so ein bisschen was Künstlerisches an und was Toughes. Aber es lohnt sich. Lohnt sich echt. Also, das Film, der einen krass reinzieht. Aber wie gesagt, nee. Das ist ein Film, den man nicht so nebenher gucken kann. Ne? Also du kannst nicht parallel noch was
am Handy machen. Klang jetzt auch nicht so für einen gemütlichen
Abend. Nee, wirklich nicht. Nee, du musst da wirklich Lust haben, dir jetzt wirklich einen geilen Film zu geben.
Nee, ist auf der Watchlist. Bin gespannt. Ja. Niklas, du hast vorhin Jump Cut. Ich muss jetzt hier, ich habe ein bisschen vorbereitet. Und dann können wir vielleicht noch so ein paar Techniken durchgehen. Ja, ist doch ganz cool, wenn wir gerade Schnitt haben. Gibt viele Schnitttechniken.
Ja.
Und du hast Jump Cut eben kurz erklärt oder erwähnt. Ich kann das aus uns übernehmen.
Ich weiß noch, also ich bin überhaupt nicht vorbereitet, muss ich mich leider gestehen. Was ich noch kenne, ist J- und L-Cut beim Schneiden. Das kenne ich aber okay. Nur vom Audioschneiden, weil es ist so, wenn du Audio schneidest, also dann, und du hast Schnittbilder, dann ist es oft so, dass das Audio von der nächsten Szene ein bisschen reinreicht in die Szene davor. Ja. Und ich glaube, das ist der J-Cut. Ich verwechsel die auch immer. Und es gibt das halt auch andersrum, dass das Bild länger bleibt. Nee, warte. Dass die Audiospur länger bleibt, aber das Bild ist schon andersrum. Mhm. Dann ist es der L-Cut, glaube ich. Und das kommt davor, sorry, und ich glaube, das kommt davon, dass du in den Schnittprogrammen das oft so hast, dass du hast eine Videospur und darunter die Audiospur. Mhm. Und wenn du das halt so schneidest, dann hast du quasi wie ein J in deinen Spuren oder wie ein L in deinen Spuren. Das habe ich mir aber gerade ausgedacht. Also das, ich glaube, es würde super Sinn machen.
Aber es macht ja Sinn, genau.
Ja, genau.
Es macht ja Sinn, dass da quasi der Schnitt ist und dann reicht da noch was rein.
Ja, genau.
Oder
genau.
Es geht was ja. Vor dem Schnitt schon rein, bei dem J.
Genau, ne? Genau. Also genau. Das zwei Spuren Sinn. Übereinander und dann ist der Cut ist halt an zwei unterschiedlichen Stellen. Du hast entweder ein J oder ein L quasi, dann,
ja,
was sich ergibt. So.
Ja, macht vielleicht Sinn.
Ja, das ist das, was mir gerade spontan zu Schnitttechnik eingefallen ist.
Aber, ja, Tobi, dann erzähl doch mal Jump Cuts. Was ist das?
Also erstmal noch zu dem von Niklas, das ist ja allgemein dafür da, dass du, sag ich mal, so einen weicheren Übergang hast. Also dass
ja, genau.
Entweder Ton
ja,
oder Video, sag ich mal, schon der Cut ist, aber du da ein bisschen mehr fließend übergehst. Nee, Jump Cut ist einfach, sag ich mal, wenn du so einen Bruch der Kontinuität hast, können wir auch gleich nochmal drauf eingehen, weil du jetzt eben auch schon mal, glaube ich, irgendwas mit Kontinuität erzählt. Mhm. Ist, finde ich, ein spannendes Thema. Sozusagen, dass du da so einen Bruch drin hast, das heißt, du hast eigentlich die gleiche Szene, aber die Person ist auf einmal von jetzt auf gleich an einer komplett anderen Stelle oder in einer komplett anderen Haltung. Das heißt, eigentlich ist Zeit vergangen, aber es wird mit einem ganz normalen Schnitt gemacht, so einfach damit, sag ich mal, mehr Storyline vorangetrieben wird. Ein super krasses Beispiel jetzt auch noch für einen Jump Cut ist, sag ich mal, wo Gollum mit dem Spiegelbild mit sich selbst redet. Da hast du halt...
Ach, das gilt auch als Jump Cut?
Das gilt auch als Jump Cut, ja. Da hast du ja so zwei verschiedene Kameraeinstellungen eigentlich nur und dann siehst du einmal den guten Smeagol und einmal den bösen Gollum.
In der Pfütze, ne?
Ja, in dieser, genau, in diesem Spiegelbild da auf dem Wasser. Ja. Das ist jetzt so ein Beispiel, aber gibt natürlich auch
ganz andere. Aber witzig, hätte ich jetzt auch nicht als Beispiel für einen Jumpcut so im Kopf gehabt.
Hatte ich auch weil gelesen.
Weil es wirkt ja theoretisch wie eine Zweier-Szene,
ja.
Wo halt hin und her
genau.
Geschnitten wird.
Ja, Dialog. Ist ein spezielles
ja,
Dialog, Beispiel,
genau. Ja. Ja.
Tobi, wir müssen irgendwann mal zählen, in wie vielen Podcasts wir nicht Herr der Ringe erwähnt haben.
Ich weiß nicht, ob wir da hochzählen müssen.
Ich weiß auch nicht. Noch. Das ist wahrscheinlich unter 5.
Ja, ja. Ja. Die haben scheinbar auch ein bisschen was richtig gemacht.
Ja, ein bisschen.
Nee, sonst hätte ich wollte jetzt auch nicht alle Schnitttechniken durchgehen, aber was ich immer cool finde, ist, sag ich mal, Filme werden ja jetzt nicht in der Reihenfolge gedreht, wie sie nachher geschnitten aufkommen, weil das wäre nicht wirtschaftlich, sag ich mal, oder die Schauspieler sind nicht dann verfügbar oder die Orte und sowas. Das heißt, man dreht teilweise Szene 1, 8 und 12 oder so hintereinander. Und dabei ist dann Kontinuität so ein ganz wichtiger Faktor. Ich weiß nicht, ob wir das schon mal hatten. Es gibt auf jeden Fall eine Person, die sogar nur für diese Kontinuität da ist.
Ja, es gibt den Posten die, Continuity.
Ja, genau.
Das ist die Person, die nur darauf achtet, dass im Bild alles immer gleich aussieht.
Brauchst du auch, ne?
Brauchst du 100%.
Ja. Ja. Und so passieren auch Filmfehler. Also du hast öfter mal Filmfehler, wo das dann, der Job, sag ich mal, nicht so gut gemacht wurde.
Ich sag mal, bestes Beispiel, Daenerys mit dem Kaffeebecher auf dem Tisch.
Stimmt. Obwohl, das,
ja, das ist ja nicht noch ein gröberer direkt. Fehler.
Das ist Kontinuität. Das ist der Job für Continuity. Muss darauf achten, dass im Set alles wieder so steht, wie es am Anfang der Szene immer stehen muss. Und wenn da auf einmal ein Kaffeebecher drauf steht, dann muss die Continuity darauf achten, dass da ein Kaffeebecher steht.
Aber der ist ja komplett falsch.
Aber dann würde ich auch die Schuld nochmal im Schnitt sehen. Dass man
dann ja, das auch das. Das
kann man
das
nämlich auch noch rausediten.
Ja, es ist sehr vielen Leuten nicht aufgefallen. Ja. Also da gab es mehrere Baustellen. Aber an sich wäre es in erster Instanz den Job der Continuity.
Definitiv. Ich meinte allerdings jetzt, das ist ja so ein Special-Ding, wo eine falsche Requisite, nenne ich es mal, da ist. Aber es geht auch um einfache Sachen, sag ich mal, dass du ein Glas Wasser hast, das darf dann ein Shot später nicht wieder voller sein als im ersten oder der Bierschaum im Extremfall oder die Uhr im Hintergrund. Auf sowas muss man halt super achten, dass auch...
Die Uhr im Hintergrund. Das hast du, ja, die Uhr im Hintergrund.
Ja, das war...
Oder, eine, oder Armbanduhren, das sind Leute, das unterschätzen die Leute enorm.
Das kann ich
mir vorstellen. Was das für ein logistischer Aufwand im Film ist.
Ja.
Weil, also meistens werden die Uhren tatsächlich einfach ausgestellt.
Ja.
Sodass die immer auf der gleichen Uhrzeit stehen dann.
Das macht super Sinn.
Aber du hast ja manchmal Filme, wo du die Uhr halt im Nachhinein also laufen sehen willst. Und das ist echt, das ist kompliziert.
Super schwer, ja.
Das ist aber auch, um nochmal auf das zurückzukommen, was du gerade meinst, von wegen, wenn das Glas auf einmal voller oder leerer ist, genau, das muss halt auch stimmen. Und da gibt es auch in zig Filmen Fehler, wo das auf einmal dann leer ist. Und, aber ich finde, das ist doch gar nicht schlimm. Also es ist halt, daran merkt man halt, es ist immer noch ein Film, es ist immer noch was Technisches.
Was das ist aber, nicht schlimm, wenn es nicht auffällt.
Ja, genau. Wenn's, muss man ne, sagen, wenn man es dann irgendwann am dritten Mal sehen soll.
Ja, ach,
das, ja stimmt, ja. Da ist ein kleiner Fehler.
Ja.
Aber tatsächlich ist auch am Set auch richtig oft, dass Schauspieler selber nochmal nachfragen bei der Continuity, bei welchem Satz habe ich das Glas in die Hand genommen? Mhm. Weil die spielen die Szene einmal durch. So, du hast ja dann erstmal, sag ich mal, erstmal die Totale. Bei einem Film, der jetzt nicht 8 verschiedene Kameras hat, dass du alles an einem drehen kannst, musst du die Szene ja öfter spielen.
Ja.
So, und dann hast du erstmal die Totale, dann hast du vielleicht eine Halbnahe und dann nochmal eine Nahe. Und bei der Totalen machst du ja was. Da ist ja ein Ablauf. Gerade bei so Sachen, für Continuity, das Schlimmste ist, wenn Leute essen und trinken. Szenen beim Abendessen. Das ist für Continuity grausam. Grausam. Ja. Weil die Leute sind permanent was am Machen. Die haben eine Gabel, die essen was, die tun sich was in den Mund, die nehmen ein Glas zu trinken, die nehmen eine Serviette, die reichen sich was über den Tisch. Da passiert so viel und das muss ja immer an derselben Stelle passieren, weil sonst kannst du ja nicht schneiden.
Ja.
Und das ist, also da ist teilweise dann so viel Bewusstsein für das notwendig, was du gerade noch tust, neben dem Schauspielen.
Ja.
Das ist schon echt hart. Und das ist zum Beispiel was, das ist im Theater einfacher.
Stimmt.
Weil du kannst jedes Mal das neu erfinden und es ist völlig egal, weil du spielst es nur einmal.
Ja.
Und beim Film musst du halt immer darauf achten, wir machen 10 Takes, das muss 10 Mal, wenn ich es jetzt einmal so festlege und wir jetzt einmal einen Take haben, den wir genommen haben, muss ich das ab jetzt immer so machen. Ich habe da keine Freiheit mehr.
Was ist ja noch schwieriger, wie ist das denn, wenn du von dem totalen Take mehrere machen willst und der Regisseur im Nachhinein noch Auswahl haben will?
Das wird bei so Abendessen-Szenen sehr, sehr schwierig.
Ja.
Also da muss man sich, ich denke tatsächlich, dann werden die sich im Vorhinein, wenn er mehrere zur Auswahl haben will, so rein spieltechnisch, das ein paar Mal proben und sich dann vorher aber auf was festlegen.
Ja, müssen sie ja
quasi. Müssen sie ja, ich weiß nicht, die müssen ja nach der Totalen entscheiden, was sie machen.
Ja, sonst verzweifeln die im Schnitt.
Sonst geht's genau. Weil sonst
hier hat er ein Messer, hier hat er eine Gabel.
Ja, das ist echt tricky.
Ja, das glaube ich.
Aber ein cooler Job, wenn du auch wahrscheinlich ziemlich unter Druck stehst.
Ja.
Können wir auch vorstellen.
Hast du auch, ist mir gerade eingefallen, ist ein bisschen off topic, aber passt ganz gut. Ich glaube, es war bei Mission Impossible, wo sie im Endeffekt dann Szenen mit Henry Cavill nachdrehen mussten. Und dann hatte er seinen Schnubbi nicht mehr. Und dann haben sie ihm tatsächlich mit CGI quasi einen Schnubbi gemacht. Aber diesen nachgedrehten Szenen. Und bei einer Szene, wo die im Badezimmer kämpfen, die war sogar im Trailer, da sieht man, wie der so seine Fäuste ballt und auf die anderen zugeht. Und du siehst, in der ersten Sekunde hat er noch keinen Schnubbi. Und während er mit den geballten Fäusten auf die anderen zugeht, wächst der Schnubbi in seinem
Gesicht. Ist dir das aufgefallen oder hast du es gelesen?
Nein, das habe ich bei, das war so, es gibt ja so Filmfehler,
YouTube-Channels
oder sowas.
Ja, geil.
Und in der Tat haben sie wohl später bei der DVD das dann nochmal besser geeditet oder so.
Ja.
Aber so bei der ersten Version war es tatsächlich so, dass er so seine Fäuste breit macht und dabei wächst ihm so ein Schnubbi. Was halt auch so super lustig ist.
So ein Pardon zum Ärmel hochkrempeln.
Ja, genau. So, männlicher geht nicht. Ja,
Schnubbi. Geil. Ja. Okay. War mir auch nicht bewusst, ja.
Schön. Ja, Tobi, hast du noch, ich meine, ich finde das ja schon eigentlich ganz spannend mit den Schnitttechniken. Wenn du jetzt ein paar ausgesucht hast, du musst ja nicht lang ausführen, aber mal so, was es überhaupt für Möglichkeiten gibt. Wenn du jetzt da noch irgendwie 2, 3 hast, weiß ich nicht.
Minimal jetzt eigentlich nur noch. Also ich habe irgendwie viel stehen, aber ich weiß auch gar nicht, warum.
Ja, aber nur so, kann man nur
mal allgemein, beim Schnitt gibt es halt, es gibt so ein Schuss-Gegenschuss-Prinzip, das hast du oft in Gesprächen, ich sag mal so 2 Kameraeinstellungen. Allgemein werden ja Filme nicht einfach nur mit einer Kamera gefilmt, sondern ganz oft aus vielen Perspektiven und dann muss das halt geschnitten werden. Dabei ist dann erstmal auch wichtig, dass, da gibt es so eine 30-Grad- und 180-Grad-Regel.
Ja.
Der Marcel Nick, der kennt das schon alles.
Ja.
Dass eine Kamera, sag ich mal, also wenn die eine Kamera frontal drauf geht, soll die andere mindestens 30 Grad versetzt sein, also nicht zu nah an der anderen dran stehen, weil das sonst unnatürlich oder komisch wirkt und den Zuschauer rausbringt.
Über die Schulter Shots, ne? Oder so? Oder
zum Beispiel, ja. Oder auch wenn ein gleicher Shot jetzt gar nicht beim Gespräch, sondern auch wenn nur auf dich jetzt gefilmt wird, dann sag ich mal, das eine Mal gerade drauf, dann muss das nächste Mal aber mindestens 45 Grad oder mindestens 30 Grad eigentlich weg sein.
Ja, interessant.
Ja, und 180 Grad ist so das Maximum. Also man,
genau, dazu kann ich noch was sagen. Das ist nämlich, sonst hast du einen Achssprung drin, heißt das.
Genau.
Und wenn du einen Achsensprung drin hast, dann wirkt es im Bild auf einmal so, als dass beide aneinander vorbeireden. Weil dann filmst du den, ja, weil dann filmst du nämlich quasi beide von links, wenn du also über 180 Grad gehst. Du bist ja immer ein bisschen seitlich, ne?
Ja.
Das heißt, du bist, sag ich mal, links von Person A und filmst Person B. Und dann guckt die Person B im Bild nach rechts. Und wenn ich jetzt 180 Grad springe auf die andere Seite, dann guckt Person A auch nach rechts.
Ja.
Und dann gucken im Bild, gucken die sich nicht mehr an.
Ja,
das heißt,
ja,
du musst darauf achten, dass du immer, wenn du ein Gespräch oder sowas aufnimmst, immer auf dieser gleichen Seite quasi bleibst. Und das ist halt diese 180-Grad-Regel und sonst, also das fällt richtig oft im Film. Wenn du drehst, ist ganz oft, ja, die Einstellung können wir jetzt nicht machen, weil dann haben wir einen Achssprung drin.
Ja.
Das passiert richtig häufig. Also dass du halt dann da dadurch auch teilweise ein bisschen eingeschränkt bist in der Perspektive. Dadurch siehst du auch, passieren halt oft nur eben eine Seite des Bildes.
Mhm. Ist auch beispielsweise jetzt mal, also ähnlich, wenn du mit dem Auto fährst und filmst, sag ich mal, vom Beifahrersitz aus den, auf den Fahrer, dann siehst du ja, sag ich mal, wie die Landschaft vorbeifliegt. Und wenn du jetzt das 180 Grad drehen würdest, wird die Landschaft auf einmal komplett in die andere Richtung gehen. Und das wirkt für den Zuschauer unangenehm oder falsch.
Ach, okay.
Dafür, also stimmt, da muss man drauf aufpassen, ja.
Ja.
Dann gibt es allgemein, ja, finde ich mega cool, was es überhaupt alles so an Techniken gibt und wie viel dahinter steckt, was man nicht alles bewusst wahrnimmt, sondern...
Das ist super interessant, ne?
Ja, eigentlich müsste man mal so einen Film so richtig scheiße gecuttet und richtig geil gecuttet. Müsstest du mal beide so reinziehen können, dass du mal den Unterschied oder überhaupt merkst, wie viel das ausmacht.
Ich glaube auch, dass viele Cutter, einfach viele sich auf ihr Gefühl verlassen. Dass sie einfach sagen, also die kennen die Regeln alle, aber haben die so verinnerlicht, dass die wissen so, ja, wir müssen jetzt so machen und so, ja, nee, hier müssen wir noch ein bisschen warten und jetzt so. Also ich glaube, da läuft viel über das, über einfach Erfahrung und Gefühl.
Mhm. Gibt auch noch so Regeln, dass man zum Beispiel, wenn du eine Kamerafahrt hast, dass du dann beim nächsten Schnitt, also beim nächsten Cut, sag ich mal, oder der Einstellung, dass du dann keine Kamerafahrt hast, sondern eine stehende Kamera. Oder auch wenn du ein Fade-In oder sowas hast, oder Fade-Out, dass du es im nächsten nicht nochmal machst.
Was weil ja
das
auch schon, wieder unnatürlich ist. Was ja in der Planung alles schon berücksichtigt werden muss, ne?
Das wird wahrscheinlich im Voraus alles geregelt, natürlich, ja. Ich weiß ja nicht, irgendwie gibt es ja auch Leute, die, sag ich mal, nur die Kamerafahrten und alles planen, nehme ich mal an.
Ja, wahrscheinlich der Kameramann, ne?
Ja.
Ja.
Der übernimmt das auch?
Ja.
Komplett, ja. Ah, okay.
Schon, also die Regie natürlich auch. Die sagt auch hier, da will ich eine Kamerafahrt haben. Also die Planung und die Entscheidung trifft der Regisseur, ob dann eine Kamerafahrt gemacht wird oder nicht. Aber oftmals sind halt auch die Kameramänner, gerade in den gehobenen Produktionen, ja so gut, dass sie halt auch selber viel anbieten oder sagen, ne, hier bietet sich das an, da können wir das machen.
Ja.
Halt schon viel Eigenkreativität dann noch mit einbringen.
Hier habe ich eine kurze Frage. Ich weiß nicht, führt vielleicht ein bisschen vom Thema weg, aber ist mir gerade so in den Kopf geschossen. Könnt ihr euch erklären, wie es eigentlich sein kann, dass in Serien ist es ja oft so, dass die einzelnen Episoden unterschiedliche Regisseure haben von der Staffel. Und trotzdem hast du immer das Gefühl,
dass... Showrunner meinst du?
Nee, wirklich oder? Die Regisseure. Also die einzelnen Folgen haben unterschiedliche Regisseure und die ganze Serie hat halt Showrunner. Also die, das sind ja meistens Schreiber, also die da so die ganze kreative Herrschaft, sag ich mal, haben.
Mhm.
Aber tatsächlich ist es so, dass die Regisseure sehr viel durchgewechselt werden bei Serien.
Ja, das stimmt. Ja.
Und mich wundert immer, dass sie trotzdem es schaffen, so eine kontinuierliche Qualität zu haben.
Also, im Schnitt?
Ja, wahrscheinlich im Schnitt.
Ja, also es wird schon einen großen Einfluss auf jeden Fall haben.
Ja.
Das halt, was du eben meinst, oder das ganze Editing halt.
Ja.
Das wird schon einen riesen Einfluss haben. Und dann, wenn du dann die gleichen Drehbuchautoren hast, oder vielleicht auch der Kameramann sogar gleich geblieben ist.
Ja,
ja.
Und selbst wenn die wechseln, dann werden die sich mit Sicherheit vorher mal angeguckt haben, wie hat der andere es gemacht, welche Perspektiven wählt der, welche Entfernungen,
ja, genau,
primär halbnahe oder nicht, oder primär totale und dann...
Das, was nämlich wieder ein Argument dafür ist, weil ich ja immer sage, so die, die Regisseure kriegen ja immer die ganze, sag ich mal, den ganzen...
Fame,
genau, die ganze Fame oder den ganzen Blame.
Also, ja, oder Blame. Ja,
genau. Also entweder sind sie das Arschloch oder der große Hero. So. Aber das Team, was, mit dem die immer arbeiten, ist, da, die müssen eigentlich genauso viel Hochachtung verdienen, weil...
Teilweise bestimmt auch mehr.
Ja, genau, weil daran sieht man ja, dass der Regisseur alleine gar nicht so viel ausmacht, solange das Team gut arbeitet. So, den Regisseur kannst du austauschen und trotzdem hast du eine sehr hochqualitative
Qualität. Ja, aber das stimmt. Das ist tatsächlich ein guter Vergleich dafür.
Das heißt, wenn man Serien, sagt, Filme, da hakt es vielleicht noch so ein bisschen, weil das eine ist so ein Großprojekt, das andere ist dann so ein festes Set an Leuten, die immer zusammenarbeiten, jeden Tag so.
Genau.
Aber ja.
Aber ja, ist spannend, dass das funktioniert, ne? Ja. Dass du den Regisseur austauschen kannst, ohne dass man es merkt.
Ja.
Sag mal, wenn ich jetzt an den ganzen Game of Thrones folgen, klar gibt es da schlechtere und bessere, aber.
Aber grundsätzlich. Ich
finde, man kann das nicht am Regisseur aufhängen.
Nee.
Irgendwie, ne?
Nee. Du kannst auch nicht sagen, jetzt hat der Regisseur gewechselt. Das kriegst du halt echt nicht mit.
Ist auch mal die Frage, wie viel die Regisseure wirklich mitsprechen, ne? Also es gibt bestimmt welche, die, also ich sag mal so ein Peter Jackson, da weißt du, der ist voll mit drin. Da kennt man ja so ein paar Making-of-Videos, der
legt
sich unter jede Kamera, so. Geht da rein, macht überall mit. Und es gibt, denke ich mal, auch welche, die, sag ich mal, das Team sehr viel mehr Freiheiten lassen, dass die das eigentlich machen. Könnte ich mir vorstellen, dass da schon Unterschiede gibt.
Ist es nicht sogar so, ich glaube, es ist Quentin Tarantino zum Beispiel, der sich nie die Szenen über den Monitor anguckt, was ja normalerweise Standard ist. Der Regisseur, der sitzt irgendwo ein paar Meter vom Set weg, da wird ein Monitor aufgestellt und der Regisseur sieht direkt die Kameraaufnahme live. Mhm.
Wie es im Nachhinein
ist. Und genau, und entscheidet von dem, was er im Bild sieht, nehmen wir oder nehmen wir nicht. Und ich glaube, Quentin Tarantino guckt sich die Szene immer live an. Also nicht auf dem Bildschirm live, sondern wirklich die Szene. Und sagt dann, die nehmen wir, die war gut oder nicht. Und da ist er einer der ganz, ganz wenigen, glaube ich.
Okay, kann sein.
Weil der sich halt tatsächlich nicht das Bild anguckt. Das heißt, der hat zum Beispiel zum Thema, wie viel Einfluss haben die überhaupt drauf, der vertraut da komplett auf seinen Kameramann.
Aber
der ein gutes Bild schießt.
Hätte ich auch eine Frage, der schießt auch immer noch analog, oder?
Ich glaube, nicht mehr alles, aber hat er sehr viel auf jeden Fall.
Wahrscheinlich kommt daher die Gewohnheit, weil hat wenn es nicht viel. Digital ist, ist es natürlich schwierig, das auf den Monitor zu gucken direkt.
Klar, stimmt. Wahrscheinlich kommt es daher, ja. Ich glaube, ich weiß nicht, ob er jetzt die neuesten auch noch analog geschossen hat, aber am Anfang auf jeden Fall, ja.
Das ist schon crazy, ne? Dass manche Regisseure immer noch, weil ich glaube schon, das ist alleine vom Workflow und von vom Aufwand, den du betreibst, ist digital so viel einfacher als analog.
Ne, auf jeden Fall. Du hast auch, es ist, glaube ich, viel kostenaufwendiger.
Ja.
Weil so Analogfilm kostet halt auch einfach richtig Geld.
Ja, mega. Und da musst du als Schauspieler auch viel mehr schlechtes Gewissen haben, wenn du da
die
ganze Film verbrennst.
Ja, das hat jede Minute halt echt Geld wert. So, was beim Digitalen ist es halt, egal.
Stimmt.
Nochmal und los.
Ja. Ja, ist ja wie bei Fotos heute.
Deshalb sind genau.
So Polaroid-Fotos auch so geil irgendwie.
Das weil du da noch mehr so dieses
Qualität. Mehr Einzigartigkeit hast, ja. Ich fand es allgemein nochmal cool bei Schnitt, wie viele Leute da eigentlich hinterstecken, sag ich mal, oder die sich Gedanken machen. Weil gerade hier Pacing hat man, glaube ich, noch nicht als Begriff. Das sag ich mal so die Schnittgeschwindigkeit, könnte man sagen. Klar, Action-Sequenzen hast du super schnelle Szenen, damit du mehr Action hast. Und bei ruhigen Szenen machst du halt weniger Schnitte. Und insgesamt gibt es auch noch so Regelungen, dass du, sag ich mal, wenn du eine große Einstellung hast, eine totale, lässt du die standardmäßig länger. Hast du, sag ich mal, so Close-ups von Leuten, hast du eher kürzere Szenen und sowas. Also, dass da insgesamt so ganz viel im Hintergrund passiert, dass man gar nicht so mitbekommt. Finde ich auf jeden Fall eine coole Sache.
Ja. Was haltet ihr von der Aussage, der beste Schnitt ist der, den man gar nicht bemerkt?
Ja, obwohl mittlerweile achte ich auf sowas. Und ich freue mich, wenn ich irgendwie einen coolen Schnitt sehe. Aber an sich ist es das, ja. Eigentlich soll man die Schnitte ja nicht sehen, sondern einen flüssigen Film haben, ohne rausgeworfen zu werden.
Ja.
Also kann man unterschreiben, denke ich.
Finde ich auch. Also man weiß auf jeden Fall, dass der Schneider nichts falsch gemacht hat, wenn du den überhaupt nicht bemerkt hast. Also das ist einfach so geflowt, das ist alles die ganze Zeit. So.
Sehe ich auch so. Also ich würde die Aussage auch so unterschreiben.
Unterschreiben?
Das unterschreibe ich.
Das will ich sehen. So, gleich erstmal ein Dokument auf.
Da muss ich gerade noch an eine Sache denken, was ja eigentlich so eine absolute Todsünde ist, aber trotzdem in manchen großen Filmen, und zwar zum Beispiel Star Wars drin ist, sind so Sternüberblenden oder diese Drehscheiben überblenden.
Ja, der Klassiker.
So. Das ist so crazy, dass das gerade in Star Wars gemacht wird.
Ja.
Und was eigentlich so eine Windows 90 Standardüberblende ist.
Das war früher wie bei PowerPoint, da hat man auch früher, als man das neu hatte, hast du jede scheiß Übergänge genommen, weil du es irgendwie cool fandest. Aber eigentlich der Schnitt ist einfach auch nächste Folie
fertig. Ist einfach besser. Also sehr oft einfach besser.
Ja.
Man hat da weniger ist da oft mehr, aber.
Definitiv sogar, ja.
Muss man erstmal lernen. Ich finde es aber ein richtig cooles Thema. Ich finde, wir können das nochmal irgendwann aufgreifen und vielleicht nochmal ein bisschen
vielleicht mit Editing nochmal ein bisschen
oder mit Editing, genau, und da nochmal ein bisschen mehr reingehen ins Color Grading und so weiter.
Ich hätte das auch coole Beispiele. Ich hätte gerne jemanden dabei, der da so richtig Ahnung hat. Das wäre richtig cool. Ja,
vielleicht bereiten wir uns einfach mal vor.
Was soll das denn heißen? Noch mehr Ahnung als ihr.
Wie vor, was wollt ihr mich angucken?
Nein, ich habe wir gesagt und ich meine auch wir.
Nee, können wir mal überlegen, ob wir da wieder in die Budgetkasse greifen.
Kennen wir denn jemanden, der...
Es wird ja schon wer reichen, der, sag ich mal, der super viel Erfahrung mit Videoschnitt oder sowas hat. Also hat jeder vielleicht schon mal ein bisschen gemacht, aber der da wirklich Erfahrung mit hat. Können wir uns ja mal umhören.
Wäre schon spannend, ne?
Ja. Auf jeden Fall.
Können wir noch einmal hier kurz zur Erinnerung die letzten, diese drei Empfehlungen mit Schnitt und Kameratechnik da. Du hattest diesen...
Genau, von mir Irreversible von Gaspar Noé.
Einmal das, genau. Und ich meinte aber dieses Freeze.
Ach ja, genau. Ja, da weiß ich halt den Namen, wie gesagt, auch nicht. Aber dieses Freeze-Banküberfall-Video geht nur irgendwie, ich glaube, 6 Minuten. Findet man bei YouTube auf jeden Fall. Banküberfall-Freeze, dann findet man das.
Ich hatte dieses One-Shot-Kidding. Also bei der Serie Kidding kann man sich bei YouTube reinziehen. Sehr geil. Und Niklas hatte auch, ach du hast, was war das, nicht Budweiser-Werbung, die,
so, nicht Budweiser, sondern die Werbung von Old Spice.
Old Spice, genau.
Ansonsten würde ich sonst Marcells Punkt wieder mal aufgreifen und sagen, für Schnitt und Editing kann man sich auch sehr gut Breaking Bad angucken.
Definitiv.
Die haben das sehr gut
gemacht. Balsam für meine Seele. Es geht runter wie Butter. Ja, ich finde es auch witzig, dass wir jetzt gerade 3 Beispiele genannt haben, die alle keinen Schnitt haben. Als Empfehlung.
Für guten Schnitt. Aber einfach mal, um zu sehen, was da
geht. Ja, einfach generell. Ja.
Victoria kann man sich noch angucken.
Richtig guter Schnitt.
Richtig guter Schnitt. Spart man sich immerhin den, das Budget für den Boy. Bei Victoria.
Also, wenn es der Editor ist, dann nicht. Und glaub, der muss ja auch die Aufblende machen und die Ablende.
Und ich glaube auch, dass Victoria trotzdem geeditet ist. Also da wird,
mit Sicherheit, ja klar.
Da wird trotzdem einiges gemacht worden sein. Also,
auf jeden Fall.
Post-Production wird er gehabt haben.
Ich denke auch.
Ja, wrap mal ab.
Rap, rap, rap.
Rap it.
Yeah. To the limit. Peace down.